Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Vor dem Start in die neue BBL-Saison checken wir hier die teilnehmenden Mannschaften auf Herz und Nieren. Heute ist die Region Schwaben dran mit Ratiopharm Ulm, MHP Ludwigsburg und den Walter Tigers Tübingen.
Das ist die Saisonvorschau zu Ratiopharm Ulm. Mein Name ist Joshua Wiedmann. Startrekord in der BBL, die längste Siegesserie in der Ligageschichte und obendrein Hauptrunden Erster. Ratiopharm Ulm hat definitiv eine historische Saison hinter sich und auch eine Saison, die ganz sicher so nicht zu wiederholen sein wird an der Donau. Wenn man die Offseason der Ulmer ein wenig aufschlüsseln will, dann muss man tatsächlich auch zum letzten Spiel der vergangenen Saison zurückgehen, dem 5. Halbfinale gegen Oldenburg. Und dieses Spiel am 1. Juni war eigentlich der Tag, an dem praktisch feststand, dass die jetzige Mannschaft so, wie sie war, nicht zusammenbleiben würde. Schon mit der Niederlage gegen Oldenburg stand fest, dass Chris Babb nicht zu halten sein würde und dass auch Raymar Morgan, der MVP der Hauptrunde, definitiv nicht mehr seine Sneaker in Ulm schnüren würde. Und auch bei einigen anderen Leistungsträgern der Mannschaft, die 27 Spiele in Folge gewonnen hatte in der Hauptrunde, war mehr oder weniger klar, die würden nicht alle an der Donau bleiben. Genauso kam es dann tatsächlich auch. Babb ist im Sommer nach Kasan gewechselt. Raymar Morgan wechselte etwas überraschend in die Türkei. Und obendrein gingen auch Braden Hobbs nach München, Augustin Rubit nach Bamberg, Carsten Tada nach Oldenburg und Jonas Wohlfahrt-Bottermann, der letzte Saison nachverpflichtete Center, nach Frankfurt. Taylor Braun bekam ein Angebot, zur Verlängerung schlug dieses allerdings aus. Und so blieb dann letztendlich einzig Dashaun Butler, der seinen Vertrag tatsächlich noch verlängerte. Tim Ulbricht hatte ihn schon frühzeitig verlängert, genauso wie Per Günther. Kurzum, es sind aus der letztjährigen Rotation tatsächlich nur noch drei Spieler vorhanden, nämlich Per Günther, Tim Ulbricht und Dashaun Butler. Um diese drei herum und die jüngeren Spieler wie etwa Joschka Ferne und David Krämer haben Thomas Stoll und Head Coach Thorsten Leibenert jetzt eine komplett neue Mannschaft zusammengebaut. Das Ergebnis kann sich aller Voraussicht nach nicht mit dem Rekordteam aus der Vorsaison messen. Das muss es aber auch gar nicht. Auf der anderen Seite ist es eine sehr schlagkräftige Mannschaft, die Ulm da zusammengestellt hat und die ich jetzt ein bisschen genauer beleuchten will. Wenn man nach Positionen geht, dann fängt man natürlich oben an bei der Spielmacherposition, die in Ulm immer noch Per Günther bekleidet. An seiner Seite steht künftig Ismet Akpinar und das ist insofern bemerkenswert, als dass Per, seit er in Ulm spielt, also seit 2008, bislang eigentlich immer einen US-amerikanischen Spielmacher an seiner Seite hatte. Und mit Akpinar hat man nun jemanden, der sicher nicht auffangen kann, was ein Braden Hobbs in der letzten Saison geliefert hat. Also vor allem das Playmaking, die Assists, die vielen einfachen Punkte, die er für seine Mannschaft generiert hat. Der aber eben eine langfristige Besetzung ist. Also jemand, mit dem man in die Zukunft gehen will, den man aufbauen möchte, den man auf lange Sicht entwickeln, vielleicht sogar zum Nachfolger von Per Günther auf der 1 machen will. Gleichzeitig ist Ismet relativ großer Point Guard mit 1,91. Er kann werfen, er ist defensiv gallig. Das sind durchaus Eigenschaften, die auch komplementär zu Per Günther sind und die diesen relativ gut ergänzen. Gleichzeitig, wie gesagt, wird Akpinar nicht das Scoring-Paket auffangen können von Braden Hobbs. Das soll er aber auch gar nicht und für diese Aufgabe hat man letztendlich Toure Murray ins Team geholt. Murray ist ein großer Guard. Er ist 1,96 groß, er ist sehr erfahren, hat viele, viele Jahre in der D-League gespielt und ist neben seiner Eigenschaft als extrem guter Verteidiger jemand, der offensiv relativ viel Ruhe am Ball hat, der gute, einfache, simple Pässe spielen kann, der seine Mitspieler besser macht, der auch aus der Halbdistanz und Halbdistanz treffen kann, zum Korb gehen kann, der also viele Eigenschaften mitbringt, so ein wenig das Schweizer Taschenmesser im Team sein soll und der mit Sicherheit auch ein bisschen von den Playmaking-Fähigkeiten eines Braden Hobbs auffangen werden soll. Auf der anderen Seite muss man mit Murray ein wenig vorsichtig sein, er ist zum ersten Mal so richtig in Europa, er hat im letzten Jahr schon ein wenig in der Türkei gespielt, allerdings nicht über eine komplette Saison. Das heißt, er wird es zum ersten Mal so richtig in Europa spielen, da muss man abwarten, wie lange er braucht, um sich zu akklimatisieren. Auf dem Flügel dagegen hat Ulm zwei BBL-Allstars geholt. mit Trey Lewis, der aus Bayreuth kommt, und mit Ryan Thompson. Das sind zwei absolute Go-To-Scorer in der BBL. Zwei Jungs, die sich etabliert haben, die zu letzter Saison zu den besten 20, 30 Punktesammlern der Liga gehörten und die nicht lange brauchen werden, um sich zurechtzufinden. Thompson auf der einen Seite ist ein sehr körperlich sehr starker Spieler, ein Slasher, jemand, der sehr, sehr gut zum Korb gehen kann, der Fouls ziehen kann. Trey Lewis auf der anderen Seite ist etwas kleiner, hat vielleicht nicht gerade Maß für einen Shooting Guard, ist aber trotzdem ein sehr guter Werfer und auch jemand, der gegen körperliche Größe abschließen kann. Und der obendrein vor allem auch noch Entwicklungspotenzial hat, das ist ja bei Spielern in Ulm auch nicht immer ganz irrelevant. Dazu kommt Murray, der neben seiner primären Rolle auf der 1 mit Sicherheit auch auf der 2 und 3 Minuten sehen wird und der auch auf diesen Positionen der wichtigste Backup sein wird. Dazu hat man dann noch Joschka Ferner und David Krämer. Gerade Krämer ist eine etwas größere Rolle noch zuzutrauen als letztes Jahr. Er hat sich in der letzten Saison schon sehr ordentlich gemacht und wird mit Sicherheit noch eine größere Rolle spielen diese Saison. Auf den großen Positionen hat Ulm relativ viel Physis geholt. Auf der einen Seite mit Isaac Fotu, der aus Saragossa kam, der ein sehr wuchtiger Vierer ist, ein richtig guter Rebounder, jemand, der uneigennützig spielt und der meiner Ansicht nach auch noch einiges an Talent mitbringt. So ein wenig ist Fotu an der Stelle, wo Augustin Rubit, der das Team ja verlassen hat, vor ein, zwei Jahren war. Und auch spielerisch ist er ihm nicht ganz unähnlich. Insofern gute, sinnvolle Verpflichtungen, jemand, der auch schon Eurocup-Erfahrung hat. Ulms Königstransfer ist aber definitiv Luke Herangody. Der Mann hat nicht nur 70 NBA-Spiele auf dem Buckel, sondern auch 62 Euroleague-Partien. Er hat für Valencia gespielt, für Darüşşafaka Istanbul. Und er ist gleichzeitig mit 29 im besten Basketballalter. Und das ist ohne Frage ein Euroleague-Spieler. Und Herangody hat mit Sicherheit nicht die Athletik eines Raymar Morgan, aber er ist ein Wühler am Korb, er ist jemand, der sehr, sehr agil und sehr, sehr beweglich ist für seine körperlichen Dimensionen. Und gleichzeitig hat man mit ihm und Tim Olbricht nun zwei Fünfer im Kader, die extrem gut von außen werfen können. Und das ist etwas, was, das ist bekannt, Thorsten Leibenat präferiert. Herangody steht auch so ein wenig sinnbildlich für die Stärken dieses Kaders, wenn man sie mal genauer anschaut. Zum einen ist Ulm immer noch sehr, sehr beweglich. Also man hat von der 1 bis zu 5 Spieler, die mit dem Ball umgehen können, die sich gut bewegen können, die den Ball handeln können und die vor allem auch defensiv beweglich sind, switchen können. Ulm hat sehr, sehr viele gute bis exzellente Werfer. Lewis, Thompson, Per Günther, Herangody, Olbrecht, Ferner kann gut werfen. Sehr, sehr viele, die werfen können. Ulm ist ziemlich erfahren und deutlich erfahrener als auch einige Teams der Vorjahre. Gerade mit den Akquisitionen von Herangody, Thompson oder Fotu, die alle Eurocup oder zum Teil auch schon länger Euroleague-Erfahrung haben. Und schlussendlich ist Ulm vor allem vielseitig und meiner Ansicht nach auch ein Stück weit unberechenbarer als in den vergangenen Jahren. In den letzten Jahren hat sich doch relativ viel auf Raymar Morgan oder Chris Babb kapriziert, zumindest wenn es um Punkte ging. In dieser Saison hat man gerade auf dem Flügel doch deutlich mehr Optionen. Trey Lewis, Thompson, Toure Murray und unter dem Korb natürlich die beiden großen Isaac Fotu und Luke Herangody zu Tim Olbricht. So ein paar kleine Fragezeichen gibt es trotz dieses sehr namhaften Kaders aber dennoch. Und die beziehen sich vor allem auf eines, nämlich auf die Fitness. Tim Olbricht kommt von einer Verletzung zurück, da muss man abwarten, wie schnell er wieder auf seinem früheren Leistungsstand ist. Dazu hat man Per Günther, der sich die ganze letzte zweite Saisonhälfte mit Nackenbeschwerden rumgeschlagen hat, der nie so richtig in seine alte Form gekommen ist, der sicher in den Playoffs deutlich besser war, aber der mit Sicherheit noch Spielraum hat, um wieder besser zu werden. Da ist es sehr spannend zu sehen, ob er seinen alten Leistungszenit tatsächlich wieder erreichen kann und wie schnell er ihn erreichen kann, vor allem, da man mit Ismet Akpinar ja einen relativ jungen Point Guard an seiner Seite hat. Wo geht es für dieses Team hin? Es müsste eigentlich schon mit dem Teufel zugehen, wenn Ulm nicht wieder im oberen Tabellendrittel landet. Ich persönlich sehe das Team in einer Kategorie mit Berlin und Oldenburg, vielleicht sogar leicht darüber. Und mein Tipp ist daher eine Hauptrundenplatzierung zwischen den Plätzen 3 und 5, das heißt hinter Bamberg und München.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport. und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. +90 on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Gefürchtet und stolz drauf, das ist das neue Clubmotto der MHP Riesen Ludwigsburg, welches in der ganzen Barockstadt und auf allen Foren des Clubs hängt. Das Motto, klarer Fall, ist das Aushängeschild und die Identifikation mit Headcoach John Patrick, denn der Stil, der Guard-Terror, der vielberüchtigte, ist natürlich auch in Ludwigsburg seit einigen Jahren beliebt bei den eigenen Fans, gehasst bzw. gefürchtet bei anderen. Ludwigsburg spielt stets an der Grenze des Erlaubten oder etwas darüber hinaus, tauscht vermeintlich öfter als alle anderen die Spieler aus und hat auch in diesem Jahr einen Kader, der sehr, sehr viel Stilpotenzial in sich trägt, aber auf der anderen Seite natürlich den einen oder anderen auch enttäuschen könnte. Entsprechend fällt die Saisonprognose, was Ludwigsburg am Ende erreichen könnte, schwer. Die Champions League bedachte die MHP-Riesen aber zumindest aufgrund der letzten Saison mit einer Wildcard für die Champions League. Das ist auch der Grund, weswegen hier an dieser Stelle keine O-Tonstimme eines MHP-Riesen-Verantwortlichen zu hören sein wird, denn Ludwigsburg ist sehr, sehr viel auf Reisen und die letzten zwei Wochen quasi nicht mehr für Interviewtermine zur Verfügung gestanden. Die MHP-Riesen sind durch diese Qualifikation, zumindest bisher, zwei Runden sind absolviert, drei stehen an, durchmarschiert. Gegen Cluj war es wesentlich schwerer als noch in der Runde davor, aber zumindest gegen Sarajevo war gar kein Thema und die 60 Punkte oder sogar noch mehr, die am Ende in den beiden Erstrundenpartien zusammengerechnet dastehen, lassen Ludwigsburg gut dastehen und eben auch zwei Wochen früher, das ist das Entscheidende, in die Saison starten, denn der Pflichtspielauftakt für Ludwigsburg ist anstrengend und tough. 13 Tage, 6 Spiele, während alle anderen noch sich noch ausruhen sind. Nicht das, was sich ein Trainer sicherlich wünscht, aber zumindest die Ludwigsburger sind dann schon etwas eingespielter und eben im Pflichtspielbetrieb drin, denn die Mannschaft hat diese Einspielung auch bitter nötig, denn David McRae und Johannes Thiemann sind noch dabei, Mateo Seric auch, allerdings ist der 18-Jährige da sicherlich eher vernachlässigbar, macht in der letzten Saison nur 6 Spiele. Aber der Rest der Spieler ist neu, oder zumindest war er in der letzten Saison nicht in Ludwigsburg. Adam Waliszkowski und Karen Johnson sind natürlich entsprechend bekannt in Ludwigsburg und spielen nun ihr drittes bzw. gar viertes Jahr in der Barockstadt. Der Rest der Mannschaft ist zum Teil Europa erfahren, zum Teil Bundesliga erfahren sogar, was Florian Koch, zuletzt Bonn, Dwayne Evans, Justin Sears, beide jeweils zuletzt Gießen betrifft, sind sie auch in der Bundesliga und bei euch sicherlich sehr bekannt. Sie haben alle gezeigt, dass sie durchaus fähig sind und auf Bundesliga-Niveau spielen können. Für Evans und Sears ist es der nächste Schritt, der da in Ludwigsburg erfolgt. Für Florian Koch sicherlich erstmal ein Schritt fernab der Heimat, um erneut zu beweisen, dass man eben für mehr als 11 Minuten in der Bundesliga fähig ist. Ob das letztlich in Ludwigsburg der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Koch hat sicherlich die Qualität, das unter Beweis zu stellen, genauso wie auch Niklas Gierske, der ja vom Absteiger aus Vechta kam. Allerdings ist die Rotation in Ludwigsburg tief. John Patrick zwar für sein Vertrauen bekannt, allerdings auch dafür, dass Fehler durchaus öfter mal bestraft werden. Fehler sind erlaubt, allerdings wer Fehler macht, wird erstmal ausgewechselt und das könnte natürlich gerade Gierske etwas hemmen. Der junge Point Guard braucht sicherlich noch einige Zeit, um sich an das Ludwigsburger System zu gewöhnen. Gleiches gilt auch für die US-amerikanischen bzw. kanadischen in Adika Peter McNeely Zugänge und alle zusammen sind ja mit Überraschungspotenzial, weil zum ersten Mal in der Bundesliga. Thomas Walkup kommt aus der G-League, Peter McNeely kommt vom College, allerdings vom kanadischen College aus Ryerson. Und Elgin Cook kommt ebenfalls aus der D-League, spielte in Santa Cruz, also beim Farmteam der Golden State Warriors und verspricht natürlich vieles. Die drei Spieler verfügen über eine große Qualität, vor allem Adika Peter McNeely kämpfte sich über seinen hervorragenden Dreierwurf und seine Scoring-Qualitäten in der Saisonvorbereitung in den Kader. Es wurde gemutmaßt, dass Ludwigsburg noch einen 7. Ausländer verpflichtet oder dies spätestens zur Hauptrunde der Champions League-Saison tut. Bisher ist es nicht dazu gekommen, was unter anderem auch an den starken Vorstellungen eben von McNeely oder Walkup lag. Walkup sicherlich auf den Positionen 1 bis 3 einsetzbar und nicht nur der klassische Guard, der ihm da zuteil wird. Allerdings, der Dreier ist durchaus schwach in Chicago. In der letzten Saison kam er lediglich auf 28,2%. Das ist sicherlich verbesserungswürdig, aber Elgin Cook könnte das durchaus ausmerzen. Der trifft immerhin 33,3% und brennt. Das hat man schon in den letzten Spielen gesehen, in der Basketball Champions League Quali. Möglicherweise hat er sich für einen Wechsel nach Ludwigsburg entschieden, weil er gehört hat, dass da in den letzten Jahren mit Royce O'Neely oder mit Jack Cooley durchaus Spieler, die eine reguläre Bundesliga-Saison spielten. Und dementsprechend möchte natürlich auch Cook da mit einer guten Saison in der NBA, wo er langfristig natürlich hin möchte, er ist jetzt 24, auf sich aufmerksam machen, dass er dabei gegebenenfalls möglicherweise noch etwas überdrehen könnte. Plakatierte er im Champions League Quali-Rückspiel der zweiten Runde gegen Sarajevo, als seine eigenen Farben mit 60 Punkten Vorsprung führten, da er mit seinem Gegenspieler aneinanderriet und dann letztlich sich mit einem disqualifizierenden Foul auf die Bank setzen musste. Aber zumindest die Qualität ist da und im Vorbereitungsspiel gegen Istanbul zeigte er auch bereits, dass da durchaus mit ihm zu rechnen sein wird und es ein möglicher Stil sein könnte. Der Rest des Kaders ist dann durchaus bekannt. Johannes Thiemann und David McRae sind natürlich als im Kader verbliebene wichtige Faktoren im Team von John Patrick. David McRae gerade als Kapitän natürlich eine Identifikationsfigur für die Fans, ein galliger Defense-Anker und ein wichtiger Spieler, um auch die neuen Akteure da in der Stadt einzugewöhnen und ihnen alle wichtigen Sachen zu zeigen. Johannes Thiemann ist natürlich jetzt gerade nach dem Abgang von Cooley, der ja nach Sacramento gewechselt ist, in einer noch spezielleren Position. Es gibt jetzt keinen klassischen Backup-Center, der da hinter ihm steht. Somit kriegt er noch mehr Minuten als in der letzten Saison. Da waren es lediglich, zumindest in der Bundesliga, 16 Minuten 27. Und somit durch eine größere Rolle, die er ja durchaus erfüllen kann, was er auch bereits im Nationalteam bewies, oder in der letzten Saison, wenn Cooley Foul Trouble hatte. Die kann er ausfüllen, allerdings muss er die auch ausfüllen, denn nach ihm kommt dann nur noch schlechtere Qualität auf Center, beziehungsweise nur noch Leute, die dort aushelfen und dementsprechend nicht so gut agieren können. Thiemann muss entsprechend abliefern und wird es allerdings auch tun. Die Frage ist, ob er dies eben kann und quasi seine eigene Rolle und die von Jack Cooley erfüllt oder ob da eben noch weitere Firepower nachverpflichtet werden muss. Aber kommen wir ein bisschen mal zu den Stärken und Schwächen der Ludwigsburger. Eine große Stärke ist sicherlich die Verteidigung. Ludwigsburg spielt effektiv, aktiv, entnervt seine Gegner und spielt, wie schon gesagt, an der Grenze des Erlaubten oder vielleicht auch etwas drüber hinweg. Und es ist schwierig, gegen dieses Team zu bestehen. Und entsprechend ist da ein großes Kämpferherz gefragt und die Gegner müssten da wirklich 100% geben, um da zu bestehen zu können und auch bestehen wollen, sonst wird's gegen Ludwigsburg knapp. Allerdings auf der anderen Seite, Ludwigsburg kaschiert damit ein bisschen die, nennen wir es mal, eigene Unfähigkeit, damit ein bisschen zu kaschieren. Die Trefferquote hat allerdings darunter durchaus gelitten. Also die Dreier, die Ludwigsburg in den letzten Jahren traf, waren nicht gerade Spitzenwerte. Also die Trefferquote war sehr gering und ist auch in den letzten Jahren nicht gerade gestiegen. Das ist ein Trend, den John Patrick und sein Team da irgendwie ein bisschen umbiegen müssen, denn das Potenzial im Ludwigsburger Kader ist allemal vorhanden. Allerdings eine erstickende Defense führt natürlich selbstverständlich nur dazu, dass man in der Hauptrunde wirklich aktiv und effektiv um die Playoffs mitspielen kann. Allerdings spätestens dort hat man dann natürlich gegen die großen Teams, die sich ja noch auf einen einstellen und eben auch eine Klasse qualitativ besser sind, oftmals keine Chance. Saisonprognose Playoffs in Ludwigsburg sicherlich eine erwartbare Formulierung. Allerdings ist es ein bisschen schwer einzuordnen, klar, mit dem Kadermix, der sehr, sehr viele neue Spieler in die Bundesliga spült. John Patrick, erfahrungsgemäß einer, der da viele Spieler findet, die da qualitativ auf Bundesliga-Niveau bestehen können. Allerdings durch diese Steals kann es natürlich irgendwie zwischen Platz 5 und 10 alles werden. Wenn alle einschlagen und vielleicht auch eines der oberen Teams da etwas schwächer performt, hat Ludwigsburg allemal die Chance, mit seinem Kader in diese Lücke hineinzustoßen. Wenn es schlecht läuft und vielleicht Team an dieser Challenge nicht gewachsen ist, wird es nur Platz 10. Und wenn der Kader eben Rahmen abliefert und es gibt den einen oder anderen, der normal performt oder wie erwartet, und den einen oder anderen, der vielleicht ein bisschen drunter performt, gerade auf den deutschen Positionen, da ist Ludwigsburg da sicherlich ein bisschen schlechter aufgestellt als im letzten Jahr. Niklas Geske oder Florian Koch versprechen viel, auch für die nächsten Jahre. Ob sie natürlich allerdings jetzt schon in diesem Jahr so abliefern können wie im letzten Jahr, die entsprechenden Akteure da, bleibt abzuwarten. Ludwigsburg ist auf jeden Fall sehr, sehr heiß auf die neue Spielzeit. Gerade hat sich der Club ja entschieden, diese Qualifikation zur Champions League zu spielen, hat sich dieser Herausforderung gestellt und scheint ja auch ganz gut damit zu fahren. Allerdings wird jetzt so ein bisschen, ja, möglicherweise der Scheideweg anstehen. Schafft Ludwigsburg eben aus seinen Möglichkeiten mehr als Platz 8 und die erste Playoff-Runde zu zaubern? Oder gibt es vielleicht einen Rückschritt, dass es eben mal wieder nicht die Playoffs werden? Oder das wäre natürlich der Best Case für Alex Reil, John Patrick und Co. Gelingt es auch mal, eben auf einem höheren Platz abzuschließen und vor allem dann auch einen der Top-Favoriten auf den Titel, so muss man es ja wahrscheinlich nennen, weil Ludwigsburg nicht über Platz 5 abschließen wird, vom Thron zu stürzen und bereits in der ersten Runde da für eine sehr, sehr große Überraschung zu sorgen. Ob es am Ende klappt, bleibt selbstverständlich abzuwarten. Ich würde es allerdings bezweifeln, denn der Umbruch im Kader war schon sehr, sehr groß und die Qualität, die abhanden ging, neben Cooley ging ja auch noch Hammonds oder DJ Kennedy, Tickell Corton, Brad Lösing, Drew Crawford, Kevin Martin sind alle nicht mehr da. Der Umbruch ist groß. Mit Cook, mit Walker, mit Adika, Peter McNeely gibt's eben drei Spieler, die noch nie in Europa aktiv waren, die auch vielleicht den kleinen Clash da bekommen. Und neben dem Umbruch und dem neuen Eingewöhnen an die Bedingungen in Ludwigsburg, wird Ludwigsburg natürlich alles wieder aus dem Kader herausholen. John Patrick wird alles herausholen. Aber es wird dann doch eher dieses Worst-Case-Szenario am Ende der Saison werden als das Best-Case-Szenario, denn Ludwigsburg droht zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren eine Teilnahme oder eine Saison ohne Playoff-Teilnahme. Und das kann sich der Club natürlich eigentlich nicht erlauben, denn als solides Mittelfeldteam, welches sich aber natürlich doch zum oberen Drittel dazuzählen darf, sollte man nicht abreißen lassen, weil die Konkurrenz aus Würzburg, aus Frankfurt, aus Bayreuth oder Bonn, wo immer sie da eben auf Augenhöhe daherkommen mag, ist stark und schläft nicht. Ludwigsburg sollte daran anknüpfen und dann kurzfristig bzw. mittelfristig da auch den nächsten Schritt schaffen und eben den nächsten Entwicklungsschritt machen, damit man eben sehr weiter Schritt hält und auch vielleicht nochmal an das Playoff-Halbfinale anklopfen kann. Denn alles andere wäre natürlich in gewisser Art und Weise Stagnation, und Stagnation, das wissen wir alle, ist eher Rückschritt und auf keinesfalls ein Fortschritt. Und man will ja nicht warten, bis eben andere Teams überperformen. Die wirtschaftlichen Möglichkeiten im Stuttgarter Großraum sind natürlich sehr, sehr gut. Dementsprechend, der Club macht gute Arbeit, das muss man auch gar nicht kritisieren. Finanziell ist er super aufgestellt, aber da muss der nächste Schritt erfolgen, denn ansonsten wird man früher oder später vielleicht von dem einen oder anderen Club da überholt. Und das möchte keiner, gerade vor allem, wenn man eben nach oben durchaus schielen kann, berechtigterweise. Ob der Kader am Ende verspricht, was er hält, werden wir sehen. Es ist aber eine Wundertüte.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Weiter geht's mit unserer Vorschau-Reise bei den Walter Tigers Tübingen und somit mitten in Baden-Württemberg. Die Universitätsstädter spielen seit vielen, vielen Jahren in der Easy Credit Basketball Bundesliga, konnten jedoch bis auf 2 zehnte Plätze in den Saisons 06-07 sowie 12-13 immer nur im unteren Mittelfeld der Tabelle oder gar vom Abstieg bedroht die Saison abschließen. Das sollte ja bereits in den letzten Jahren anders werden, jedoch die Kader, die stets über viel Potenzial zu verfügen schienen, brachten nicht das, was sie versprachen, und die letzten 4 Jahre waren eben durchaus trist in Tübingen. 4 Jahre Abstiegskampf, egal ob unter Igor Petrovic oder unter Tyron McCoy, und vor allem eine nicht nie dagewesen, aber sehr, sehr seltene Heimschwäche in der Paul-Horn-Arena. In der vergangenen Saison gab es lediglich 3 Heimsiege, die vor allem dadurch begründet sind, dass Tübingen kaum scorte. 75,6 Zähler pro Partie brachte das Team von McCoy auf die Platte, und das reichte eben vor allem im Saisonendspurt nicht mehr, um auch die schwächeren Gegner zu Hause auf Distanz zu halten. Und aus diesen Lehren des Scorings und auch aus der Lehre der Unerfahrenheit des letztjährigen Kaders hat man versucht, hat Robert Wintermantel mit McCoy zusammen versucht, dies auszumerzen. Die Stärken des Kaders, er beschreibt es nachher im Interview auch noch selbst, sollen dabei gleich bleiben, die Spieler aber ein bisschen mehr miteinander harmonieren. Somit der Fokus lag auf einem ähnlichen Mannschaftsgebilde, aber vor allem der Faktor Erfahrung spielte eine große Rolle bei der Personalrekrutierung, und letztlich ist bis auf Reggie Upshaw, der von der Middle Tennessee State University kommt und dementsprechend seine Profikarriere in Tübingen startet, kein einziger Rookie dabei. Nicht mal die Jungspunde Adrian Lind oder Jacob Mampuya sind neu im Profigeschäft. Sie sind bereits in der Pro B aufgelaufen und sollen das Training ergänzen und dann Stück für Stück an die Bundesliga herangeführt werden. Wesentlich anders verhält sich das Ganze bei Chris Richard und Robert Zinn, die wahrscheinlich neben Jared Jordan und Barry Stewart, die 2 Starter, Top-Assist-Geber und Top-Scorer der letzten Saison, für Entlastung auf den Guard-Positionen sorgen werden. Chris Richard kommt dabei aus Riga, spielte die letzten 2 Jahre in Lettland und wurde dort unter anderem in der vergangenen Saison Meister und dürfte so der Energizer im Hinter-Jordan werden, macht in der Vorbereitung einen sehr, sehr guten Eindruck, scorte viel, spielt aber überlegt mit einer großen Portion Spielintelligenz und ist eben jemand, der auch, falls einer der beiden, egal ob jetzt Jordan oder Stewart, einen Ausfall haben könnte, da in die Bresche springen kann. Also der Mann hat Qualität und sorgt für viel Entlastung oder eben auch einen kleinen Konkurrenzkampf auf Position 1 und 2. Robert Zinn dagegen natürlich qualitativ etwas schwächer, aber gerade auf den deutschen Spots mit Qualität. Er kam über den Umweg, er spielte ja vor einigen Jahren in Ludwigsburg, ging dann nach Bamberg, Weißenfels, Nürnberg und ist nun wieder in seiner Heimatstadt Tübingen zurück, hat langfristig unterschrieben und möchte beweisen, dass er Bundesliga doch kann. Und das Gleiche gilt auch für Ryan Brooks oder Sid Marlon Theis, die entweder in Brooks Fall zurück in der Bundesliga sind, beziehungsweise in Theis Fall aus Braunschweig den nächsten Schritt gehen wollen. Beide kennen die Liga, beide wollen zumindest an ihre letzten Leistungen anknüpfen, wenn die nicht gar verbessern. Theis spielte für Braunschweig die letzten Jahre und brachte es in der letzten Saison unter anderem auf 5,0 Punkte im Schnitt. Ryan Brooks ist natürlich gerade aus Bonn als absoluter Scorer bekannt, von dem dürfte man sicherlich zweistellige Zahlen erwarten. Gleiches gilt nicht unbedingt für Mathis Mönninghoff und Philipp Heiden. Allerdings, die beiden Deutschen sind, was ihre Erfahrung und Qualität angeht, eben beispielsweise im Vergleich zu Mauricio Marin in der letzten Saison, der da aufgrund seines Potenzials natürlich ebenfalls sehr, sehr viel spielte, aber aufgrund der Unerfahrenheit oftmals nicht diese Kontinuität aufs Parkett brachte, da sicherlich deutlich besser. Mathis Mönninghoff machte in der Preseason einen sehr, sehr guten Eindruck, scorte hoch, scorte konstant und ja, verhalf damit so ein bisschen Tyron McCoy zur Gewissheit, die er dann auch auf der Saisonpressekonferenz im Vorfeld des Spiels gegen Bayreuth verkündete, dass eben die deutschen Spieler da qualitativ besser aufgestellt seien als noch im Jahr davor und dass da eben vielleicht auch die Spielanteile der deutschen Spieler steigen könnten. Philipp Heiden hofft natürlich, nachdem er ein Jahr in der Pro A in Heidelberg spielte und seine Verletzungshistorie in Bayreuth zumindest für sich etwas vergessen ließ, auf eben so eine Position eben, die ihm zumindest eine Backup-Center-Rolle da zuteil werden lassen könnte. Tony Easley kam spät und vervollständigte den Kader letztlich. Der 30-jährige Amerikaner kam aus Italien und ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu Philipp Heiden, ist wesentlich aktiver, aber doch eher ein für ein Center sehr, sehr schlaksig. Also ist 2,6 Meter groß, wiegt aber gerade mal, zumindest laut BBL-Website, 90 Kilogramm. Das ist natürlich kein Kampfgewicht, aber athletisch ist er und physisch dominieren kann, wenn überhaupt dominieren, nur Heiden. Und die Center geben sich da im Duett eben entsprechend die Klinke in die Hand. Adrian Lind, schon bereits angesprochen, der ist zwar mit 2,7 Meter und 110 Kilo da genau in der Mitte zwischen Heiden und Easley, aber ist aufgrund seines Alters und seiner Erfahrung in den niederen Ligen noch ein Pick für die nächsten Jahre, allerdings noch nicht für die kommende Saison. Tübingen dürfte aufgrund dieser gesamten Kaderstruktur eine bessere Saison als im letzten Jahr bevorstehen. Der Kader wirkt ausgeglichener und besser stimmiger als in den letzten Jahren und hat in einer gewissen Art und Weise noch Überraschungspotenzial. Gerade was Upshaw und Richard angeht, die beiden könnten durchaus positiv herausstechen aus diesem Kader von vielen Akteuren, die ja in der Bundesliga bekannt sind. Allerdings, ja, der Blick nach unten ist für Tübingen natürlich gerade am Saisonstart sehr, sehr wichtig, aber wenn da nicht allzu viel Überraschendes passieren sollte, dürfte das auf jeden Fall eine entspanntere Saison werden als noch in den letzten Jahren. Tübingen sollte aber, das wäre der Grundstein zum Klassenerhalt und noch zu allem, was weiter kommt, mehr als 3 Heimspiele gewinnen und unter anderem darüber, was besser werden muss und wie denn dann das Potenzial besser gemünzt werden kann, habe ich im Zuge der Saisonpressekonferenz am Donnerstagmittag mit Robert Wintermantel gesprochen.
Herr Wintermantel, Sie haben in den letzten Jahren immer schon einen qualitativen Kader gehabt, wo man in der Offseason immer schon dachte, okay, jetzt wird es eine Saison, die nicht im unteren Drittel endet, sondern wo man vielleicht im sicheren Mittelfeld landet oder doch an die Playoffs rankommen könnte. Warum klappt es in diesem Jahr?
Ja, erstmal haben wir eine deutlich einfachere Vorbereitung gehabt, in dem Sinne, dass wir nicht so wahnsinnig viel Verletzte hatten, wie in den letzten Jahren das teilweise der Fall war. Ich glaube, dass wir ein sehr erfahrenes Team zusammengebracht haben. Und ich glaube, dass das natürlich auch einen Ausschlag geben kann. Man hat Jena gesehen in der letzten Saison, wie mit einem Kader gespielt haben, der eigentlich vielleicht für manche schon zu alt war. Da hat man gesehen, wie wichtig Erfahrung sein kann. Wir haben, glaube ich, eine ganz gute Mischung zwischen jungen Spielern und erfahrenen Spielern. Und ich bin sehr gespannt, wie schnell wir zusammenfinden können, um dann auch unser Maximum abrufen zu können.
Sie haben es angesprochen, Sie haben letztlich einen Rookie, natürlich noch den ein oder anderen jüngeren Spieler. Da lag der Fokus drauf, das haben Sie gerade gesagt, dass da der Kader eben ein bisschen anders strukturiert ist. Was waren noch die Lehren aus der letzten Saison?
Ja, ist ja immer ein bisschen schwierig. Also wenn man jedes Mal sozusagen seine Strategie ändert, je nachdem, ob man jetzt zum Beispiel Rebound-Probleme hatte, dann holt man das nächste Mal bessere Rebounder, hat aber dann weniger Punkte, weil die vielleicht weniger scoren können. Also man muss natürlich schon immer abwägen und vor allem auch eine eigene Identität irgendwo versuchen zu finden und die natürlich zum Club, aber vor allem auch zum Trainer passt. Man muss auch sagen, wir haben natürlich letztes Jahr auch einige Spieler gehabt, die keine BBL-Erfahrung hatten, auch unter anderem aus finanziellen Gründen. Wir haben dieses Jahr ein bisschen mehr Geld ausgegeben für die Mannschaft. Der Trainer konnte da zwar nicht aus dem Vollen schöpfen, das ist bei uns natürlich nicht möglich, aber wir konnten eben auch erfahrenere Spieler verpflichten.
So gut Sie sagen, das Budget wurde leicht erhöht. Was hat sich da an der Sponsoring-Landschaft getan? Also können Sie da Fortschritte auch perspektivisch vermelden oder nur eine leichte Stärkung, weil der ein oder andere zu höheren Bezügen verlängert hat?
Ja, das hat also zwei Gründe. Wir haben natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr gut im Sponsoring-Bereich gearbeitet. Es drängt immer mehr Geld in den Basketballbereich. Finde ich super. Ist auch eigentlich so das Gütesiegel, das von außen kommt, dass eben die Liga sich unheimlich dynamisch entwickelt hat und immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber es kommt auch dazu, dass wir die Überschuldung, die wir hatten, überstanden haben seit dem 30.06.2016 und somit eben nicht mehr die Gewinne einfahren müssen, die wir vorher einfahren mussten.
Sie haben mehr Geld, einen erfahreneren Kader. Wie viel mehr Heimsiege als die drei, die Sie im letzten Jahr haben, können Sie damit erreichen?
Also wir haben ja schon mal 12 Heimsiege gehabt von 17. Das war noch so zu Reggie Reddings Zeiten. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wir wollen also eigentlich mindestens eine Verdopplung dieser Anzahl, weil 3 war schon extrem wenig, vor allem weil wir das Jahr davor auch nur 3 Heimsiege hatten. Also es ist unser großes Ziel zu Hause, deutlich mehr als 3 Siege zu holen.
Dementsprechend wird dann die Saison auch sportlich nicht so spannend, zumindest was den Blick nach unten betrifft. Mit welchen Teams sehen Sie sich denn auf Augenhöhe?
Die Saison ist immer spannend, weil es gibt eine ganz große Gruppe, die eigentlich mehr sozusagen das untere Mittelfeld stellt, die alle das Potenzial eventuell hätten, auch in Richtung Playoffs zu gehen, aber auch gleichzeitig das Potenzial haben, abzusteigen. Es ist eine unheimliche Leistungsdichte in dieser Liga. Man schaut natürlich normalerweise immer dann zu den Aufsteigern. Sehen wir mit Gotha, wenn man das verfolgt hat, die haben sehr schwierige Vorbereitung gehabt. Wir kennen das ja zu Genüge mit vielen Verletzten und müssen jetzt nachverpflichten. Also da wird es, denke ich, gerade am Anfang noch ein bisschen unrund sein. Ansonsten MBC fand ich ein ganz gut zusammengestelltes Team. Da wird es auch nicht einfacher als bei anderen Mannschaften. Ich denke, Braunschweig sehe ich noch irgendwo unten mit uns vielleicht. Und auf jeden Fall, man wird sehen. Ich bin mal gespannt, wie John Bryant in Gießen einschlägt. Das sind so die Namen, mit denen mir jetzt zuerst einfallen. Aber dieses untere Mittelfeld ist so riesig. Von daher gehört da eigentlich jeder rein.
Ich war am Anfang des Aprils auf einer Sponsoring-Veranstaltung in Heidelberg, wo unter anderem Uli Hoeneß zugegen war, der sich so perspektivisch zur Bundesliga geäußert hat. Und er erwähnte, dass er gerne die Großstädte in der Bundesliga sehen würde, sowie einige Traditionsstandorte, und nannte da natürlich unter anderem Heidelberg, aber auch Tübingen. Was muss denn passieren, dass perspektivisch da das zustande kommt, dass Sie sagen, Sie spielen auch in 10 und 20 Jahren nicht nur Ihre 14. Saison, sondern die 24. und 34. Bundesliga-Saison in Folge vielleicht sogar? Was passiert da?
Also erstmal ehrt uns das natürlich, dass der Herr Hoeneß das so sieht, dass wir da reingehören. Ich sehe es auch so, in Tübingen ist Basketball schon ganz lange Teil der Stadt. Seit 35 Jahren ist man durchgängig mindestens in der Bundesliga, also wenn man die zweite Liga dazu zählt. Jetzt seit 14 Jahren oder jetzt im 14. Jahr in der ersten Liga am Stück. Wir hoffen das natürlich zu schaffen, das langfristig zu festigen, aber man sieht, wo die Reise hingeht. Da muss man nicht lange drum rumreden. Wir werden ohne eine größere Arena in 7 oder 10 Jahren in dieser Liga nicht mehr bestehen können.
Heißt, Sie planen den Bau oder die Erweiterung?
Na, wenn ich es nur planen müsste, irgendwo muss es natürlich auch finanziert werden. Es ist auf jeden Fall so, dass wir schon Gespräche gestartet haben, aber es ist noch in sehr frühen Stadium. Da muss man einfach abwarten, was jetzt die nächsten Monate bringen. Aber es ist auf jeden Fall ist eigentlich mehr eine Feststellung, ja, dass es eben immer schwieriger wird, in dieser Liga zu bestehen, ohne eine große Multifunktionsarena.
Die Größe der eigenen Heimspielstätte ist das eine. Das, was aus dem Nachwuchs und aus den eigenen Reihen nachkommt, kann man noch mit beeinflussen. Was können die Fans von Ihnen da in dem Bereich erwarten?
Also wir haben wahnsinnig viel getan in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren haben wir viel investiert in den Jugendbereich, und wir haben letztes Jahr auch einen ganz tollen Erfolg gehabt mit dem JBBL-Team, waren wir beim TUP vorher in Frankfurt. Es war ein Riesenerfolg für unser Programm, und da wird weiter sehr konsequent gearbeitet. Wir haben viele gute Mitarbeiter und Trainer, die das immer weiter nach vorne treiben, und da sind einige wirklich gute Spieler in der Pipeline. Von da freue ich mich drauf, was dann letztendlich auch bei uns den hängen bleibt. Also wer schafft den Sprung in die erste Liga?
Spielt da dann auch eine Verpflichtung wie Robert Zinn als Local Hero da eine Rolle, weil die Jungs aus dem Nachwuchs quasi erkennen, okay, vielleicht über einen Umweg, aber prinzipiell, ich kann es in meiner eigenen Heimatstadt in die Bundesliga schaffen?
Ja, also wir haben Robert verpflichtet, weil er ein guter Spieler ist, und dass er Tübinger ist, ist natürlich eine ganz tolle Sache für uns, weil er eben hier angefangen hat, Basketball zu spielen, genau das eben gezeigt wird, dass man es schaffen kann, in der ersten Liga zu landen, auch wenn man in Tübingen startet. Wir haben als Club, halten wir glaube ich, die letzten beiden jüngsten Spieler, die je auf dem Feld gestanden haben in der BBL, kamen beide aus Tübingen. Von daher geben wir jungen Spielern schon eine Chance, obwohl man sagen muss, am kleinen Standort geht es immer ums Gewinnen und es ist sehr schwierig sozusagen für den Trainer immer die richtige Entscheidung zu treffen, weil man will natürlich die Jugend fördern, weiß aber, dass man damit ein Risiko eingeht und wenn es gegen den Abstieg geht, so wie in den letzten 4 Jahren im Endeffekt, hat es ein Trainer sehr schwer, da diese großen Risiken mit Jugendspielern einzugehen.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.